bis 23 in Kapitel 6. Da geht es um den Dienst, um ein Leben im Gehorsam. Interessant, dass Paulus das ganze Glaubensleben als einen Dienst versteht. Unser Leib wird in ein Leben des Gehorsams hineinbezogen. Wie das geschieht, sagt er hier und in Römer 12, Vers 1. Da kommt er auf dieses zurück, dass man seinen Leib Gott darbringt, um für Gott zu leben. Damit das Heil, die Rettung durch Jesus Christus, sich entfalten kann, und darum geht es, muss der Körper, der Leib mit seinen Gliedern, ganz bewusst in den Gehorsam gebracht werden. Das heißt, der Leib, obwohl nicht selbst gerettet, ist doch mit beteiligt an dem zum Ausdruck bringen des Heils. Das Heil hat stattgefunden in meinem Geist. Ich bin geistlich wiedergeboren. Aber dieses heißt nun, jede Stunde, jeden Tag für Gott leben im Gehorsam, das heißt in einem Leben der Gerechtigkeit. Und das heißt wiederum zwei Hauptpunkte, Liebe und Heiligkeit. Denn es geht um die zwei Charakterpole, um die zwei Pole des Charakters Gottes. Der Christ ist im Ebenbild Gottes geschaffen, im Ebenbilde Gottes neu geschaffen. Die Rettung heißt, ich werde wie Gott. Und das heißt, dass seine Art von Liebe, seine Art von Heiligkeit aus der Gnade, vom Heil heraus in mir und in meinem Leben sichtbar wird. Da muss ich meine Lippen, meine Augen, die Muskeln meines Gesichtes in Lächeln oder Ernst sein, je nachdem es notwendig ist, meine Hände, mein ganzer Körper, meine Beine, alles wird in den Dienst dieses Gehorsamslebens genommen. Und deshalb müssen diese jetzt dem Herrn zur Verfügung gestellt werden. Die Glieder werden für ein Leben, das aus diesem Heil hervorgeht, zur Verfügung gestellt. Wir lesen. In Vers 13 haben wir den ersten Ruf zur Verfügung stellen. Erster Ruf, die Glieder zur Verfügung zu stellen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, das heißt der Sünde, die zwei werden auswechselnd gebraucht, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung, euch selbst, als vom Tode zum Leben Erstandene und eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Wir selbst und unsere Glieder. In den Versen 14 bis 18 kommen jetzt Erklärungen oder kommt eine Erklärung, die motiviert, motivierende Erklärung. Verse 14 bis 18. Er will hier jetzt einiges deutlich machen und damit uns helfen, das zu tun, wozu er in Vers 13 aufruft. Denn die Sünde wird nicht Herr sein über euch, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Deshalb kann man das tun. Die Sünde wird nicht Herr sein können. Warum nicht? Weil wir unter der Gnade sind, das heißt unter der Kraft des Evangeliums des Heils und nicht unter dem Gesetz, nur wo es hieß, nur du sollst oder du sollst nicht, aber keine Kraft war. Was also? Werden wir nun sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade? Das sei fern. Wisst ihr nicht, dass, jetzt kommt er auf den Dienst zu sprechen, wieder, wem ihr euch als Sklaven zum Gehorchen zur Verfügung stellt, dessen Sklaven seid ihr, dem ihr gehorcht, ob der Sünde zum Tode oder des Gehorchens zur Gerechtigkeit? Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, dass es hinter euch liegt. aber ihr gehorchtet von Herzen der Form der Lehre, der ihr übergeben wurdet. Interessante Beschreibung einer evangelistischen Tätigkeit, die zur Bekehrung führt. Dies ist das, was geschieht, wenn Menschen zum Glauben kommen. Jemand verkündet die gute Botschaft des Evangeliums. Man geht auf diese Botschaft ein und somit wird man dieser Botschaft übergeben. Und man gehorcht dann von Herzen einer neuen Lehre. Diese Lehre hat eine Form, sie ist nicht eine leere Sache, sie hat eine bestimmte Form. Nicht als würde hier kein Inhalt sein, sondern der Inhalt ist die Form. Man muss etwas glauben, um Christ zu sein. Glaube oder Lehre macht schon etwas aus. Wir dürfen nicht die Lehre oder die Wahrheit überschauen. Paulus sagt, ihr wurdet von Herzen gehorsam der Wahrheit des Evangeliums, der seid ihr verpflichtet worden. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, in dem Sinne, dass sie nicht mehr Herrscher ist, ja? Nicht als würden wir keine Versuchung mehr haben, wurdet ihr der Gerechtigkeit als Sklaven dienstbar. In Vers 19 kommt der zweite Ruf. Der zweite Ruf, sich einem Dienst der Gerechtigkeit zu verpflichten. Ich spreche auf menschliche Weise wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn, noch einmal, so wie ihr eure Glieder zur Verfügung stelltet als Sklaven der Unreinigkeit und der Gesetzwidrigkeit, für die Gesetzwidrigkeit, so stellt nun eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit für die Heiligung. Das ist also der zweite Ruf. Jetzt kommt wieder eine Erklärung, die uns motivieren soll. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Man ist also immer Sklave und Freier zu gleicher Zeit. Ja? Entweder ist man Sklave der Sünde oder Sklave der Gerechtigkeit, oder man ist frei von der Sünde und ist Sklave der Gerechtigkeit. Eins von beiden. Man ist immer beides. An beiden Stellen, eins oder das andere. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr also damals für Frucht? Solche, deren ihr euch nun schämt. Denn das Ende derselben ist der Tod. Merken wir uns das Wort schämen. Ich habe Christen gekannt, die ein sehr abenteuerliches Leben geführt hatten in der Sünde. Und dann kann das interessant sein, solche Geschichten zu hören. Passen wir auf. Ja. Man muss das trennen. Und wenn es abenteuerlich war in der Sünde, dann muss man oft das Ganze überhaupt nicht erzählen mehr. Nur insofern es vielleicht notwendig ist, aber nicht als Unterhaltung. Man schämt sich der Dinge, die man damals tat. Man hat nicht mehr Spaß daran, wie abenteuerlich es auch gewesen sein mag. Solche Frucht, deren ihr euch nun schämt. Warum? Das Ende derselben ist der Tod. Das heißt, das Ende dieser Frucht. Nun aber, da ihr von der Sünde befreit, aber Gottes Sklaven geworden seid, habt ihr eure Frucht zur Heiligung, als Ende aber ewiges Leben. Das steht noch bevor. Paulus kennt zweierlei Arten von ewigem Leben, oder zwei Phasen, besser gesagt. Erste Phase, jetzt in unserem Erdenleben. Da haben wir ewiges Leben in Knospenform. Aber nach unserem Tode bekommen wir ewiges Leben in der Blüte, in der vollen Blüte. Wir gehen dann ein in den vollen Genuss desselben. Das meint er hier in Vers 22. Als Ende aber ewiges Leben, am Ende eines geheiligten Lebens steht ewiges Leben. Denn, und er fasst jetzt zusammen, der Lohn der Sünde ist Tod. Aber die Gnadengabe Gottes, das Charisma Gottes, ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. In ihm haben wir das. Und deshalb sollte man entsprechend leben. Kapitel 7. Nun greift Paulus das Thema Gesetz, von dem er in Vers 14 gesprochen hatte, wieder auf. Am Ende von Kapitel 5, im Kapitel 6, Vers 14, jetzt geht er näher darauf ein und bespricht es zur Genüge, das Verhältnis des Heils zum Gesetz oder des Gesetzes zum Heil. Mit anderen Worten, Rettung und Gesetz oder, wenn es Ihnen besser gefällt, Heil und Gesetz. Es geht um die zwei in Relation zueinander. Kapitel 7 kann aufgeteilt werden in zwei Teile. Der erste Teil ist kurz, Verse 1 bis 6. Der zweite Teil ist der Rest. Im ersten Teil geht es um die alte Beziehung, die aufgehoben worden ist. Die alte Beziehung ist aufgehoben. Im zweiten Teil wird die Frage beantwortet, wie man über das Gesetz jetzt zu denken habe. Wir lesen die ersten 6 Verse. Die alte Beziehung ist aufgehoben. Die alte Beziehung zum Gesetz, das heißt, die alte Beziehung zum Gesetz ist aufgehoben. Seid ihr in Unkenntnis, Brüder? Denn ich rede zu Gesetzeskundigen. Vers 1 kann etwas Schwierigkeit bereiten in Bezug auf die Zusammenstellung der Gemeinde in Rom. Die meisten dieser Christen dürften Menschen aus dem Heidentum sein oder aus der Welt der Nichtjuden. Aber es war doch ein beträchtlicher Teil dieser Christenschar, die waren Israeliten. Dadurch waren natürlich Probleme entstanden, denn die Juden hatten eine andere Lebensweise als Griechen oder Nichtjuden. Diese Probleme werden immer wieder angesprochen im Römerbrief. Wenn Paulus jetzt aber die Schar der ganzen Christen, die ganze Schar der Christen in Rom als Gesetzeskundige beschreibt, dann muss daraus nicht geschlussfolgert sein, dass sie alle oder der größere Teil davon Juden waren, sondern dass inzwischen die Nichtjuden über ihre jüdischen Brüder und über das Evangelium und die Schriften der damaligen Apostel zu einer gewissen Kenntnis vom Alten Testament gekommen waren, sodass alle Christen dort relativ gesetzeskundig waren, beziehungsweise sie wussten, worum es im Gesetz ging, obwohl sie nicht alle Einzelheiten kennen mussten oder gekannt haben mögen. Ich rede zu Gesetzeskundigen. Seid ihr in Unkenntnis darüber, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, für die Länge der Zeit seines Lebens? So ist es im Buche Mose, so ist es überhaupt. Solange man in der Schweiz lebt, ist man unter schweizerischem Recht. Ja? Man wird nie absolviert. Ja? Das gilt ständig. Höchstens wird das Gesetz geändert. Aber ich bin ständig auch dann dem neuen Gesetz unterworfen. Solange ich in der Schweiz lebe, bin ich diesem Recht, diesem Gesetz unterstellt. Ein Jude ist dem mosaischen Gesetz unterstellt, solange er lebt. Kein Urlaub davon. Das will Paulus deutlich haben. Das soll deutlich sein. Jetzt Beispiel. Denn die dem Manne unterstellte Frau ist mittels des Gesetzes an den lebenden Mann gebunden. Sollte der Mann aber sterben, so ist sie dem Gesetz des Mannes enthoben. Dann wird sie also, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Manne zu eigen wird. Man sollte hier nicht nun mehr hineinlesen oder herauslesen, als hier steht. Das heißt, und nicht gut gesagt, man sollte nicht meinen, so, dass Paulus hier nun das ganze Thema Ehe und Eherecht besprechen würde oder besprochen hätte. Man darf hier nicht vergessen, wenn das Thema Ehe hier beleuchtet werden soll, dass Jesus auch zu diesem Thema gesprochen hat. Und Jesus sagt etwas mehr, als hier steht. Wir dürfen also nicht dieses zum letzten Maßstab dessen sagen, was über dieses Thema überhaupt zu sagen wäre. Das vergessen manche. Es ist noch mehr zu sagen, als hier steht. Paulus gebraucht dieses Bild in seinen grundsätzlichen Zügen, um es als Beispiel zu gebrauchen. Das ist nicht sein Thema, das er in allen Einzelheiten bespricht. Dann hätte er noch einiges zu sagen. Das tut er in 1. Korinther 7 übrigens, Paulus selbst. Da ergänzt er diese Gedanken. Man darf also Römer 7 nicht durch oder mit 1. Korinther 7 ausspielen. Sollte der Mann aber sterben, so ist sie dem Gesetz des Mannes enthoben. Denn dann wird sie also, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Manne zu eigen wird. Mit anderen Worten, ausgenommen Ehescheidung. Aus irgendeinem Grund, ja. Sollte der Mann aber sterben, so ist sie vom Gesetz frei, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Manne zu eigen wird. Und so, meine Brüder, ist es auch bei euch. Nun müssen wir vorsichtig sein, dass wir jetzt nicht uns in zu starke Einzelheiten hineinlassen und sagen, das Gesetz ist der Mann oder die Frau und wir sind der andere Teil und wir waren mit dem Gesetz verheiratet und so weiter und so weiter. Nicht die Personen werden hier zunächst als Parallelen verstanden, sondern die Sache. Es geht um die Sache der Gültigkeit des Gesetzes. Wenn Sie bei den Personen stehen bleiben, dann werden Sie das nicht durchziehen können. Denn Paulus behält nicht die Parallelen bei. Er spricht nur von der Gültigkeit, lebenslänglichen Gültigkeit des Gesetzes. Und wenn ein Partner stirbt, dann ist das Gesetz durchbrochen für diese zwei. Dann gibt es ein neues Leben. So, meine Brüder, ist es auch bei euch. Ihr wurdet dem Gesetz getötet durch den Leib des Christus. Ja, jetzt sollten wir eigentlich nicht vergessen, was bis anhin Paulus bereits gesagt hat, nicht wahr? Wie? Als wir zu Christus kamen, wurden wir mit Christus verwachsen. Sein Tod wurde unser Tod, sein Leben unser Leben. Wenn wir jetzt Brüder sind, im Evangelium stehen, Gerettete sind, ja, wenn wir in Vers 4 angesprochen werden dürfen, wir gehören zu diesen Brüdern, die angesprochen werden, dann sind wir Christen. Und wenn wir Gläubige sind, Christen sind, dann durch unsere Verbindung mit Christus sind wir gestorben, weil Christus getötet wurde. Aber wozu, denken wir an Kapitel 6, um eines anderen zu werden, der von den Toten auferweckt wurde. Wir gehören jetzt Christus. Damit wir Gott Frucht brächten. Natürlich nicht Kinder, sondern geistliche Frucht. Es geht nicht um die vollständige Parallele. Es geht nicht um das Zeugnis für Jesus Christus. Also würden wir jetzt Menschen für Christus gewinnen, nicht die Frucht. Grundsätzlich irgendetwas, das aus unserer Verbindung mit Jesus Christus steht. Da können Sie an die Frucht des Geistes denken, Sie können an irgendetwas denken, das aus diesem Heil hervorkommt. Ja? Frucht ist das Ergebnis meiner lebendigen Verbindung mit Jesus Christus. Es soll etwas bringen, eine gewisse Lebensweise, die er Gerechtigkeit nennt. Denn als wir im Fleisch waren, Moment, wie weit geht es? Bis Vers 6. Ja, gut. Als wir im Fleisch waren, diesen Ausdruck sollten wir festhalten. Den sollte man sich merken. Das ist für Paulus ein Terminus technicus. Das heißt, ein Ausdruck, den er genau so verstanden, so wie er da steht, bedeutet er etwas Bestimmtes. Den wird er wieder gebrauchen, oder etwas Ähnliches in Kapitel 8. Und da müssen wir nicht vergessen, was er hier bedeutet. Im Fleisch ist der Zustand eines Nichtchristen. Im Fleisch ist das Element des Nichtchristen, der Lebensraum. Fleisch ist das Suchen seines Lebens in der Diesseitigkeit. Im Fleisch zu sein oder leben zu wollen, ist das Suchen seines Lebens in der Diesseitigkeit. Wo immer ich eine Welt habe, unter der Sonne, wie Salomo es sagt, ohne Gott, und ich will in der Diesseitigkeit meine Erfüllung haben, das ist Fleisch. Und der Nichtchrist lebt in dieser Welt. Der Nichtchrist lebt in grundsätzlicher Unabhängigkeit von Gott, in der Diesseitigkeit. Und weil er lebt, Fleisch hat mit lebendigem Fleisch zu tun, weil er in seinem Leibe lebt, ist Fleisch, oder kennzeichnet dieses Wort Fleisch, seine Dynamik in dieser Diesseitigkeit. Das ist das Leben eines Nichtchristen. Als wir im Fleisch waren, das heißt, als wir Nichtchristen waren, gegenüber diesem steht im Geiste sein, im Heiligen Geiste. Man ist versetzt worden in eine neue Welt, in ein neues Element. Fleisch und Geist stehen einander gegenüber. Als wir im Fleisch waren, wirkten der Sünden Leidenschaften, die durch das Gesetz aufkamen, in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Aber nun wurden wir dem Gesetz enthoben. Durch Christi Tod und durch mein Ja dazu in meiner Bekehrung. Nun wurden wir dem Gesetz enthoben, da wir in dem starben, in dem wir festgehalten wurden. Und so sollten wir Sklavendienst leisten im Neuen des Geistes und nicht im Alten des Schreibens. Passen wir auf, dass Buchstabe nicht Wörtlichkeit bedeutet. Das ist nicht, was Paulus meint mit Buchstaben. Die Bibel ist wörtlich zu verstehen. Auch wenn sie bildlich spricht, müssen wir die Wörter beachten, die ein Bild aussagen. Aber wir dürfen nicht sagen, dass Paulus den Buchstaben der Schrift nicht ernst nimmt. Davon ist hier keine Rede. Buchstabe ist ein Stichwort. Im Übrigen, im Grundtext steht nicht genau Buchstabe, sondern ein Wort, das auch für Buchstabe gebraucht wird. Aber das Wort bedeutet Schreiben. Im Englischen heißt ein Brief ein Buchstabe. Wenn ich Ihnen ein Letter schreibe, dann schreibe ich Ihnen einen Buchstaben. Ja? Das Alphabet besteht aus Lettern, aus Buchstaben. Und so gebraucht Paulus hier das Wort Buchstabe für Gesetzesschreiben. Das mosaische Gesetz ist dieses Schreiben, dieser Brief, dieses Schreiben. Und das ist das Alte. Und das brachte den Tod, weil niemand es halten konnte. Wir kommen zum zweiten Teil, den Versen 7 bis Ende. Zuerst der Überblick. Das Thema dieses Abschnittes, wie über das Gesetz zu denken ist. Besonders nach der Aussage von Vers 5. Als wir im Fleisch waren, wirkten der Sünden Leidenschaften, die durch das Gesetz aufkamen. Dieser Gedanke wird jetzt explizit erläutert. Ja? Wie soll man jetzt über das Gesetz denken? 7 bis 25. Gliederung. A. Eine kurze Zusammenfassung dessen, was gesagt werden soll, im Voraus. Eine Zusammenfassung im Voraus in 7a. Dann von Vers 7 bis Vers 12 bringt er ein Beispiel an aus dem Leben. Ein Beispiel aus dem Leben. In den Versen 13 bis 20 bringt er nähere Erklärungen an zu der Aussage von Vers 7, im ersten Teil von Vers 7. Und in den letzten Versen zieht er ein Schlussbild. Wenn Sie Fazit besser finden, können Sie Fazit schreiben. Also das Schlussbild, was ergibt sich jetzt. Ja. Also, Vers 7a. Was werden wir also sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei fern, es ist anders. Die Sünde kannte ich nicht und so weiter, denn durchs Gesetz. Das ist die Zusammenfassung. Das Gesetz ist nicht Sünde, man kommt zur Erkenntnis der Sünde durch das Gesetz. Das ist die Zusammenfassung dessen, was er sagen will. Jetzt bringt er ein Beispiel an, aus seinem eigenen Leben, bis Vers 12. Ein Beispiel aus dem eigenen Leben. Diesen Teil will ich jetzt wieder untergliedern. Verse 7 bis 12. In Vers 7 spricht er von einer Begegnung mit dem zehnten Gebot. Das zehnte Gebot war die beste Kontrolle für das erste. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das kontrolliert man am besten beim letzten Gebot. Was in meinem Innern vorgeht, wo niemand hineinschauen kann, ja, da wird's deutlich. Was eigentlich in meinem Herzen ist. Und diesem Gebot begegnet Paulus. Und da beschreibt er seine Erfahrung. Auch der Lust wäre ich mir nicht bewusst gewesen, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Da stand es schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz, je nachdem, eingraviert in die Tafeln, später kopiert auf anderes Material. Gebot Nummer 10, lass dich nicht gelüsten. Diesem Gebot begegnet er. Und dann weiß er, dass so ein Verlangen Sünde ist. In den Versen 8 und 9, da haben wir das zweite Etappe oder das zweite in seiner Geschichte. Das Gesetz deckt das rebellische Wesen der Sünde auf. Das Gesetz deckt das rebellische Wesen der Sünde auf. Aber nachdem die Sünde einen Anlass genommen hatte durch das Gebot, bewirkte sie in mir jede Lust. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber war einst lebendig im Gewissen, was das Gewissen betrifft. Das Gewissen war okay, ja, kannte keine Schuld. Ohne das Gesetz, aber als das Gesetz kam oder als das Gebot gekommen war, lass dich nicht gelüsten, da lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Also, so sah es aus. Das Gesetz steht da und er liest es und sofort meldet sich etwas in ihm. Genau das Gegenteil. Tu das, was hier verboten ist. Und dieses sieht er in sich selbst und das wird er noch ausführlich deutlich machen, dass das in ihm ist. Etwas in ihm rebelliert gegen Gott. Denn das Gebot ist Gottes Sprechen, was er sagt, ja, das ist Gottes Wort, Gottes Reden. Du sollst dich nicht gelüsten lassen und etwas in ihm rebelliert dagegen. Das ist unser menschliches Wesen. Ja. Wir rebellieren dagegen. Das Gesetz deckt dieses auf. Ja. Das Gesetz zeigt, wenn es spricht, dass Sünde dann rebellisch ist. Und so kommt das neue Gesetz und deckt neue Rebellion aus. Immer wieder deckt Gesetz das rebellische Wesen meines Innern auf. Das Licht. Drittens, Verse 9 bis 11. Das Gesetz deckt die Folge der Sünde auf. Nicht nur mein rebellisches Wesen, sondern die Folge, wenn ich ungehorsam bin. Wenn ich einwillige. Das heißt, das Gesetz verurteilt den Sünder, den Sündigenden, und zwar zum Tode. Die Strafe für Sündigen ist immer Tod. Das sagt das Gesetz. Wer das Gesetz nicht einhält, muss sterben. Vers 9. Ich aber war einst lebendig ohne das Gesetz. Aber als das Gebot gekommen war, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Und gerade das Gebot zum Leben erwies sich mir als eines zum Tode. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot, verführte mich und erschlug mich durch dasselbe. Übrigens, er spricht in der Vergangenheitsform. So war es, bevor ich Christ war. Ja? So war es. Schlussfolgerung, Vers 12. Das Gesetz verurteilt zum Tode, das ist die Folge, wenn man sündigt, wenn man nicht gehorcht, dann wird man zum Tode verurteilt. Schlussfolgerung, was habe ich jetzt in meiner kleinen Erfahrung mit dem 10. Gebot gelernt? Was ist über das Gesetz zu denken? Vers 12. Und so ist das Gesetz heilig. Ja, und das Gebot ist heilig und gerecht und gut. So soll man über das Gesetz denken. Auch heute noch. Das Gesetz ist heilig, gerecht, gut. Wir kommen zu C. Nähere Erklärungen zu den Aussagen von 7a. Noch einmal 7a. Was werden wir also sagen? Ist das Gesetz Sünde 1? Das sei fern. Es ist anders. 2. Die Sünde kannte ich nicht, denn durch das Gesetz. Diese zwei Aussagen, das Gesetz ist nicht Sünde, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Jetzt werden diese zwei Aussagen näher erklärt. Wieder Untergliederung. Erstens. Vers 13a. Nicht das Gute, das Gesetz, ist für den Schaden verantwortlich zu machen, sondern die Sünde. Das heißt, wenn das Gesetz zum Tode verurteilt, dann ist ja ein Schaden entstanden, ein Leben ist weg, ja? Nicht das Gesetz ist aber hierfür verantwortlich zu machen, denn das Gesetz ist gut. Ist also das Gute mir zum Tode geworden? Noch einmal, 11, man wird zu Tode verurteilt, 12, Schlussfolgerung, das Gesetz ist heilig. Es muss ja zu Tode verurteilen, das ist das Richtige. Und jetzt fragt Paulus, ist das Gute mir zum Tode geworden? Das sei fern. Nicht so soll man jetzt denken, schärfer denken, nicht so. Es ist anders. Das Griechische ist hier ein starkes Aber. Es ist anders. Wie ist es denn? Nun, jetzt kommt das Zweite. Nicht das Gute, nicht das Gesetz ist verantwortlich zu machen für den Schaden. Was ist denn verantwortlich für den Schaden? Nun, er kommt noch darauf. Inzwischen Vers 13b. Die Sünde, damit sie als Sünde offenbar würde, durch das Gute, bewirkte sie mir den Tod. Die Sünde bewirkte dieses. Das Gesetz war beteiligt, und zwar als Auslöser, mit dem Zweck, das wahre Gesicht der Sünde zu zeigen, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Die Sünde ist verantwortlich für den Schaden. Das Gesetz hat die Rolle, diese Sünde in ihrer Furchtbarkeit aufzudecken. Wenn also das 10. Gebot sagt, du sollst nicht, und dann zum Tode verurteilt, dann ist es die Sünde, die daran schuld hat, dass man sündigt. Das heißt, eine Tendenz zur Sünde. Wir werden immer wieder sehen in Römer 7, dass Paulus zweierlei Sünde nennt. Erst einmal die Tat, der Ungehorsam gegen das Gesetz, aber zweitens das, was davor ist, nennt er auch Sünde. Die Sünde in mir führt zur Sünde. Etwas in mir ist Sünde oder sündig. Und dieses Dunkle in mir, dieses Schwergesetz, diese Tendenz weg von Gott, diese Tendenz zur Sünde, da liegt die Quelle meines Handelns als Sünde. Ja? Wenn ich sündig handle, ist der Auslöser, nein, nicht der Auslöser, sondern die Quelle davon gewesen, Sünde in mir. Das Gesetz sagt mir, sündige nicht. Und die Sünde in mir rebelliert und führt mich zum Ungehorsam, das heißt zur sündigen Tat. Vers 14. Hier merken wir, dass jetzt die Gegenwartszeitform ab Vers 14 ohne neuen Satzbeginn fortgesetzt wird. Ich lese den zweiten Teil von Vers 13 und in Vers 14 hinein. Die Sünde, das Gute bewirkte mir den Tod, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Das war Vergangenheitsform. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich bewirke, kenne ich nicht, und so weiter und so weiter. Jetzt gebraucht er die Gegenwartsform. Warum trennt er nicht Vergangenheitsform und Gegenwartsform mit einem neuen Satzbeginn? Mir scheint, er spricht einfach weiter in einem Satz, denn Vers 14 beginnt nicht einen neuen Satz. Wenn Sie da denn haben, das muss mit einem kleinen D geschrieben werden. Das ist die Begründung von Vers 13. Er spricht einfach weiter in einem Fluss aus dem Weilandsleben, aus dem unbekehrten Zustand hinein in den bekehrten Zustand. Warum? Weil eine gewisse Kontinuität da ist. Trotz des Bruches ist doch etwas, das sich fortzieht. Nämlich das Thema, das worum es hier geht. Meine Sündhaftigkeit. Ich bin nicht mehr unter der Sünde, ich bin nicht mehr unter dem Gesetz, und doch bleibt etwas aus meinem früheren Zustand bei mir und macht mir im neuen Zustand zu schaffen. Und jetzt zeigt er, wie er damit ringt. Die Gegenwartsform ab Vers 14 ohne neuen Satz spricht also offenbar von Kontinuität der Sündhaftigkeit. Die Wirkung der Sünde, von der Vers 5 und Vers 11 und Vers 13 sprachen. Die Wirkung der Sünde, der Tod. Diese Wirkung setzt sich im Leben des Gläubigen fort. Die Sünde ist immer noch da. Die Tatsache, dass die Gegenwartsform auch am Schluss gebraucht wird, im Schlussbild, welches sich auf die Verse 7 bis 13 sowohl als auf 14 bis 20 bezieht, dieses Schlussbild. Die Tatsache, dass auch dort die Gegenwartszeit vorkommt, bestätigt dieses. Noch einmal. Verse 7 bis 13 sind in der Vergangenheitsform. Verse 14 bis 20 in der Gegenwartsform. Aber Verse 21 bis 25, die uns das Schlussbild geben, beziehen sich nicht nur auf die Gegenwartsform ab Vers 14, sondern auf die ganze Zeit von ab Vers 7. Mit anderen Worten, das Schlussbild zeigt auf, dass das, was in mir einmal war, auch jetzt noch in mir ist. Ich, elender Mensch. Ich bin immer noch in einem gewissen Sinne, was ich immer war, ein Sünder. Im Wesen. Ja. Das zeigt Paulus hier. Das sollten wir in Vers 14 festhalten. Der Grund für die Aussage von Vers 13, dass der Tod durch etwas Gutes kommen konnte, der wird hier jetzt genannt und ist ein zweifacher. In Vers 13 sagt er etwas, der Tod konnte durch etwas Gutes kommen, nämlich durch das Gesetz. Wieso? 14 bis 20. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Das heißt, es sucht das Wohl Gottes, der ein Geist ist. Es sucht das Wohl der geistlichen Welt. Es sucht das geistliche Wohl des Menschen. Es ist also geistlich orientiert. Ich aber, ich bin fleischlich, nicht im Fleisch, ich bin im Geist. Aber in meinem Wesen ist etwas Fleischliches. Das heißt, etwas, das seine Erfüllung in der Diesseitigkeit sucht. Es ist an mir also eine Spannung. Ich bin nicht nur fleischlich, sondern zweitens, ich bin unter die Sünde verkauft. Und an diesem stoßen sich viele Ausleger. Unnötigerweise. Unter die Sünde verkauft heißt nicht, dass man jetzt nur sündigen muss. Paulus gebraucht diesen Ausdruck, der aus der Sklaverei kommt, um die Unabänderlichkeit dieses Zustandes zu kennzeichnen. Das heißt, es wird so bleiben. Es wird nie die Zeit kommen. Und Sie können mir den vollkommensten Menschen zeigen, aus Norwegen, aus den norwegischen Brüdern, die auch in der Schweiz Fuß gefasst haben, schon lange Jahre, aus der Heiligungsbewegung, aus irgendeinem Kreis, bringen Sie ihn zu mir. Und diese Person ist nicht vollkommen in der Liebe. Glauben Sie mir das? Es gibt keinen Menschen, der wirklich vollkommen in der Liebe ist. Das ist das höchste Gebot. Da können Sie zur Zunge gehen wie Jakobus. Niemand, auch nicht Jakobus, ist frei davon, mal mit der Zunge zu sündigen. Paulus, es gibt Leute, die sagen, Römer 7 bezieht sich nicht auf mein Christsein. Wenn Sie diese Auffassung oder diese Auslegung haben wollen, das dürfen Sie zunächst. Aber wir haben nicht nur Römer 7 in der Bibel, wir haben auch Galater 5. Und Galater 5 sagt es unmissverständlich. Bei Galater 5 können Sie nicht mit Sprachargumenten kommen, Sie können nicht mit anderen Argumenten kommen. Bei Galater 5 ist es eindeutig, wir können nicht tun, was wir wollen. Ihr tut nicht, was ihr selbst bestimmt, sondern ihr tut entweder, was das Fleisch will oder was der Geist will. Eins von beiden tut ihr immer. Eins von beiden. Ja? Beides kommt vor. Bei jedem. Folglich müssen wir wieder zurück zu Römer 7 und uns dem Problem stellen und wissen und erfahren, was will dann Paulus hier wirklich uns beibringen. Er will uns beibringen, dass wir im das Gesetz der Sünde diese Schwerkraft in uns haben, aber in Römer 8 wird er zeigen, dass wir ihr nicht unterworfen sind. Der Zustand ist unabänderlich. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir immer sündigen müssen. Nein, wir können Überwinder sein, mehr denn Überwinder. Dieses Schwerkraftgesetz ist nicht das einzige Gesetz in unserem Innern, sondern der Heilige Geist, das neue Leben. Ja? Und diese Kraft ist viel stärker als die Sünde. Die Sünde zieht nach unten, der Geist zieht nach oben. Ja? Die Sünde hat eine Schwerkraft, vielleicht wie dieses Büchlein. Aber meine Hand hebt dieses Büchlein mit Leichtigkeit. Ja? Das bleibt die Schwerkraft. Ja? Das Büchlein wird immer nach unten ziehen. Aber das heißt, ich bin verkauft unter diesem Zustand, dass es immer so sein wird. Ja? Aber das heißt noch lange nicht, dass das Buch immer auf dem Boden liegen muss. Ja? Auch Sie nicht, auch ich nicht. Ja? Sondern der Geist ist da. Und ist viel stärker denn diese Sünde. Und aufgrund des in Kapitel 6 Gesagten kann ich nun im Blick auf den Herrn in Liebe zu ihm sagen, Herr Jesus, du bist für mich gestorben. Ich brauche nicht, ich muss nicht unterliegen. Ich kann jetzt obsiegen. Und ständig. Und Sie können wachsen und zunehmen in diesem Sieg. Aber Sie werden nicht sündlos werden.